Ja, herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil und ich mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio-CD.at seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023, jeden Thank God It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen à 30 Minuten, es wird unabhängig vom Tagesgeschehen produziert, ein späterer Einstieg ist möglich, chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Für die heutige Folge 26 habe ich mir Jürgen Wahl, Vorstand der Energiebörse EXA, als Gast eingeladen. Unser Ziel ist, den komplexen Energiemarkt einfach zu erklären. Und so gehen wir auf die Reise der Strompreise mit ihren besonderen Facetten. Wir sprechen über Bilanzgruppen, Regelzonen und vieles mehr. Wichtig dabei ist, dass Strom, anders als etwa Öl, nicht in großem Maßstab speicherbar ist und Erzeugung und Verbrauch in ständiger Balance gehalten werden müssen. Strombörsen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Und darum geht's in dieser Folge und los geht's. Und jetzt sage ich Servus, lieber Jürgen, und herzlich willkommen bei mir im Studio. Und noch einmal, wir haben ja schon mal eine Börse-People-Folge aufgenommen, die wir verlinken werden, aber heute geht es um die Schulungsunterlagen, die ich in der Anmoderation erzählt habe.
Der komplexe Energiemarkt einfach erklärt. Lernen Sie aus der Praxis.
Na, das gehen wir jetzt einmal durch und beginnen bitte mal mit Allgemeinem über die EXA.
Ja, hallo Christian, noch einmal.
Servus.
Danke für die Einladung. Ein bisschen Übung habe ich ja schon durch den ersten Podcast.
Genau, da hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War wirklich eine tolle Erfahrung und eine wirkliche Gaudi. Ja, hoffe, dass der zweite jetzt auch so ähnlich
wird. Da geht es jetzt weniger um dich, sondern um dein Unternehmen, das du als Vorstand seit Jahren betreust, begleitest, entwickelst die EXA und die Schulungsunterlagen, die ich, wie gesagt, mehrfach anmoderiert sehr genossen habe. Das waren launige Tage im Q1, wo wir das gemacht haben. Allgemeines über die EXA. Erzähle mal, wer ist die EXA, was macht die EXA?
Die EXA ist Österreichs Strombörse. 2001 gegründet, 2002 in den Markt gegangen. Warum? Damals wurden die Energiemärkte liberalisiert und das staatliche Preissignal wurde ersetzt durch quasi Marktwirtschaft. Und um ein Preissignal in einem Markt zu bekommen, braucht es eine Börse. Und genau diese Funktion haben wir damals übernommen und betreiben einen Spotmarkt um 10.15 Uhr, einen weiteren, die sogenannte europäische Auktion um 12 Uhr, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, und liefern eben Preissignale jeden Tag und auch am Wochenende.
Und du blätterst bitte selbst um, wir haben da hier die Kurzform, ich habe mir da viele Notizen gemacht, meine Schrift bitte wegblenden. Ja, das war spannend aufgebaut, ich habe diese Schulung gemacht und was Orderbuch und so weiter betrifft, durchaus ein bisschen Vorwissen schon von der Börse gebracht, aber viele Punkte waren für mich vollkommen neu, und da wir doch in der Börse-Bubble ein bisschen sind mit dem Podcast, für viele meiner Hörerinnen und Hörer sich auch, gehen wir mal weiter.
Ja, vielleicht so ist es auch zu den Schulungen gekommen, da wir eben Teil der Börse-Bubble sind, muss jeder Stromhändler auch eine Schulung machen, und dieses Thema haben wir dann sukzessive ausgebaut für die Branche. Und sind so ein kleines Know-how-Center für das Thema Energiehandel und auch verwandte Themen dazu, Gas, CO2 etc. Und helfen dann nicht nur der Branche, sondern natürlich auch den Journalisten.
CCBA, das ist auch spannend. Das ist doch die Abwicklungsstelle.
Ganz genau. Also wir haben vor mittlerweile gut 2 Jahren unser Clearing- und Sicherheitenmanagement aus dem eigenen Unternehmen ausgegliedert und in die CCBA gegliedert. Die CCBA ist die Clearinggesellschaft der Wiener Börse, ist finanziell wesentlich potenter, und das ist Gott sei Dank früh genug passiert, damit wir eben hier nicht in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, weil wir auch als Börse Sicherheiten am Markt hinterlegen müssen, und durch die Explosion der Strompreise wäre das für uns
im Vorjahr nicht darstellbar
geworden. Ne? Wäre das im Vorjahr sowieso ein Thema geworden und nicht mehr darstellbar gewesen. Also so gesehen sind wir sehr froh, dass das rechtzeitig und vorausschauend passiert ist.
Und die CCBA, die kümmert sich jetzt nicht ausschließlich um Strom, sondern auch um klassische Börsegeschäfte.
Genau, die wickelt das ab, was bei uns auf der Plattform gehandelt wird. Das geht dann ins Clearing, ins Billing, und Gutschrift, Rechnung wird ausgeschickt und erledigt.
Dann bleiben wir da noch vielleicht bei der Struktur ein bisschen. Du bist der Vorstand. Wer sind unter Anführungszeichen deine Eigentümer bei der EXA?
Ja, der wichtigste Eigentümer ist die Wiener Börse, die hat die Sperrminorität von 25 und 1. Dann die Energiewirtschaft, die österreichische quer durch, der Verbund, Landesgesellschaften, jeweils mit sehr kleinen Anteilen, insgesamt im knapp 25%, damit eben die, die handeln, nicht quasi im Geschäft, in dem Sinn, das Geschäft nicht mitgestalten können. Und dann gibt es noch die österreichische Kontrollbank, die eben, wo die CCBA eben wiederum auch 25% Anteile hat, also umgekehrt, die Kontrollbank 50% an der CCBA, die eben das Clearing ursprünglich entwickelt hat. Und ja, die Entwicklung ist einfach so, dass Börsen grundsätzlich sich in den letzten Jahren Clearingbanken bedienen, weil die Handelsvolumina und natürlich auch die Energiepreise gestiegen sind. Und dementsprechend ist es besser, hier Profis als Partner zu haben, die eben dann die gesamte Abwicklung einfach übernehmen und machen.
Kleiner Sidestep. Wir nehmen jetzt 4 Tage vor dem Erscheinungstermin circa auf, Ende der Vorwoche, Ende November. Und da gab es eine Veranstaltung von der Eurex, der deutschen Terminbörse, letztendlich, wo auch über die EEX-Beteiligung, die große Strombörse, gesprochen wurde. Das war sehr launig und da habe ich natürlich erwähnen müssen, dass du heute zu Gast kommst. Und die haben sich auch irgendwie alle sehr gefreut. Und das mit den Margins und den Sicherheitsleistungen ist natürlich ein gigantisches Thema worldwide.
Ja klar, das ist ein ganz ein wichtiges Thema geworden und wurde uns ja voriges Jahr durch die Explosion der Strompreise sehr genau vor Augen geführt, was das eben im Energiemarkt bedeutet und welche Summen da auch im Spiel sind.
Darf ich dann einen kleinen Exkurs gleich machen? Das im Vorjahr, das war ja wochenlang Thema in allen Medien, auch über Wien Energie und so weiter und so fort, hat sich das wieder weitgehend beruhigt. Wie weit sind wir wieder beim Normal früherer Jahre?
Sofern es auch ein Normal gibt.
Ja genau, das ist ein wichtiger Punkt für mich, weil das ist...
Der Punkt ist schon, dass eben vor allem durch diese Neugestaltung des Energiemixes in Europa, durch die vielen erneuerbaren Energieträger, die Volatilität einfach sehr stark zugenommen hat. Das ist einerseits die Volumensvolatilität, wenn eben die Sonne scheint, dann wird eben Photovoltaik produziert oder wenn der Wind bläst, dann kommt eben Windenergie in den Markt. Und das natürlich erzeugt eine sehr hohe Erzeugung. Und auf der anderen Seite natürlich hat das Auswirkungen auf den Preis. Also wenn zum Beispiel jetzt sehr, sehr viel Photovoltaik zum Mittag, wenn die Sonne voll scheint, am Markt ist, sinken die Preise. Ja. Relativ stark, da kann es zum Teil auch zu negativen Preisen kommen am Wochenende, wenn also die Nachfrage nicht so groß ist. Und das ist eben diese Preisvolatilität, die eben da an der Börse zum Teil zuschlägt, ja, die extrem interessant ist, weil es eben so zugenommen hat.
Ja. Ich war mal bei Verbund Trading, sicher einer deiner größten Kunden letztendlich, eingeladen und ich durfte an so einem extrem heißen Sommertag ein Kraftwerk zurückfahren. Also habe ich mich gefühlt wie Raumschiff Enterprise und jetzt, da ich ja die Prüfung bei euch gemacht habe, überlege ich so ein bisschen halb scherzhaft, ein Internship nächstes Jahr im Sommer zu machen, dass ich wirklich mal einen Stromkontrakt auch handeln kann.
Das ist sicher spannend, das kann ich nur unterstützen.
Das wäre ja lustig, jetzt in so Mitte 50 ein bisschen ein Internship zu machen. Börsebubble habe ich besprochen, da kennt man die Produkte, die es gibt, das sind gar nicht so viele. Es gibt verschiedene Underlyings, natürlich Millionen Aktien worldwide und dann gibt es Optionen, Futures, ein paar Zertifikate. Bei euch gibt es durchaus andere Produktarten und ich sage auch mal mehr und speziellere. Kommen wir mal zu den Produkten, die es bei der EXA für den Strommarkt gibt, bitte Jürgen.
Wir sind eine reine Warenbörse, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung zu allen anderen Börsen. Weil bei uns der Strom physisch gehandelt wird. Das hört sich jetzt sehr abstrakt aber neben der klassischen Handelsdienstleistung wickeln wir auch dann quasi den Stromfluss ab. Sprich also der Strom, der in einem Kraftwerk produziert und verkauft wird, wird eben an einem bestimmten Punkt ins Übertragungsnetz eingespeist.
Weil man ihn braucht dort, ne?
Weil man dort entnimmt, genau, also einspeist und dann eben an einem anderen Punkt beim Käufer wird dann quasi der Strom entnommen und diese Dienstleistung, die wickeln wir auch ab für den Übertragungsnetzbetreiber, also für die Verbund-APG, die eben für das Übertragungsnetz zuständig ist.
Austrian Power Grid, genau.
Genau, wo unsere Plattform eben dranhängt.
Day-Ahead Markt für Strom. Ich habe es verkehrt
liegen. Stromhandelsprodukte.
Genau, ich habe es verkehrt liegen, die Unterlagen.
Der Day-Ahead Markt, der Spotmarkt, hat folgende Funktion. Ein Energieversorger hat meistens einen Kraftwerkspark und Kunden, die er versorgen muss. Und es ist meistens so, dass das, was der Kraftwerkspark produziert, zwar gut prognostiziert wird, aber nicht genau auf die Kunden zugeschnitten werden kann. Das heißt also, es entstehen Überhänge, Nachfrageüberhänge und Angebotsüberhänge. Und unser Markt ist genau dazu da, damit die Energieversorger gegenseitig ihre Energieüberhänge ausgleichen können. Also der, der zu viel Strom hat, kann den bei uns verkaufen und der zu wenig hat, kauft den dann. Ja, und ausschlaggebend ist ungefähr die sogenannte Merit-Order-Kurve, die ja sehr berühmt geworden ist durch die Strompreiskrise.
Kannte niemand, wo liegt, jetzt jeder, ne? Und jetzt ist es wieder ein bisschen vergessen worden. Ne?
Wo liegen sozusagen meine Grenzkosten und bin ich jetzt günstiger oder teurer als der Markt? Das heißt also, produziere ich selber oder kaufe ich lieber zu? Mhm. Das wird also hier an dem Day-Ahead-Markt gemacht. Die Auktion findet bei uns schon sehr, sehr früh statt, um 10.15 Uhr, und gibt ein Preissignal in den Tag hinein, der eben Richtwertcharakter dann für andere Themenstellungen hat, zum Beispiel für den OTC-Handel. Mhm. Um 12 Uhr haben wir dann die europäische Market-Coupling-Auktion mit dem dritten Binnenmarktpaket, hat ja die Europäische Kommission entschieden, den Strompreis möglichst zu harmonisieren und uns vor die schwierige Aufgabe gestellt, einen gemeinsamen Handelsstandard, eine gemeinsame Auktion zu entwickeln, all die Strombörsen in Europa. Und das wurde dann um 12 Uhr eben installiert und wir sind seit mittlerweile 2019 Teil dieser Auktion und unsere Händler können eben über unsere Plattform dann in die 12 Uhr Auktion die Gebote einstellen. Die werden dann zentral auktioniert und die Ergebnisse kriegen wir retour und geben die ins Gering weiter.
Ich stelle vielleicht jetzt schon eine kleine Zwischenfrage. Wie verteilen sich die Umsätze bei euch bei der EXA zwischen 10, 15 und 12 circa?
Naja, das ist 1 zu 10.
1 zu 10. Ja. Also 10, 15 ist 1.
Richtig.
Okay, dachte ich mir so. Also, aber es ist doch schon ein bisschen eine Indikation und wichtig für euch, das 10-15 zu machen, oder? Weil das ist dann euer
eigenes. Ja, das ist unser USP, wenn man so genau will. Wir liefern eben die Preissignale für den OTC-Markt, auch in Deutschland. Mhm. Und diese Dienstleistung ist jetzt mittlerweile ein erquicklicher Teil des gesamten Stromhandelsportfolios in Deutschland und in Österreich.
Machen das die Deutschen nicht, das 10-15?
Ja, die haben uns, die haben unseren Markt. Also sozusagen, wir stehen ja auch im Wettbewerb mit den anderen Börsenanbietern und das ist unser USP, das haben die anderen so in der Form nicht. Mhm. Oder auch nicht gewollt oder nicht gemacht, wie auch immer. Wir sind froh, dass wir es haben und ja, das zeichnet uns halt sozusagen mit unserer Plattform einfach aus.
Dann bleiben wir mal kurz beim Wettbewerb. Ich habe erwähnt, ich war gestern bei einer Eurex-Veranstaltung, da wurde die EEX genannt. Wer sind denn die größten Wettbewerber oder wie sieht denn das in Europa aus circa?
Ja, also Europa ist ja noch nicht komplett liberalisiert jetzt im Börsehandel, wie man das glauben möchte. Es gibt Länder, wo eben sogenannte NEMOs, National Electricity Market Operators,
ist, da ruft Wettbewerb. Die Wiener Börse gerade an. die wollen da live reingehen, aber ich rufe ihn nachher zurück.
Okay. Okay. Ja. Also um sich in Europa als Börsebetreiber im Strommarkt zu qualifizieren, muss man also einen sogenannten NEMO werden, ein National Electricity Market Operator. Und dann gibt es eben Länder, wo diese NEMOs in Konkurrenz treten können und auch Länder, wo das nicht der Fall ist, wo es eben noch nationale sozusagen Börsenmonopole gibt. Und Österreich ist eben hier voll liberalisiert und wir haben zwei unmittelbare Konkurrenten, die viel größer sind wie wir. Das ist die skandinavische Börse Nordpol und das ist die EEX-Gruppe mit ihrer Tochtergesellschaft, mit der Apex Spot, die auch in Österreich tätig ist.
NEMO, Eselsbrücke ist da, ne? Findet NEMO und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Ne? Ja. Du blätterst bitte weiter zu einem nächsten spannenden Punkt, den du da für unsere Hörerinnen und Hörer mit mir durchgehen willst. Jetzt blättern wir weiter, das ganze Rechtliche und was man Voraussetzungen braucht, Zulassung, Börsehandel, ich glaube, das sind...
Das kann man sich, wenn man Lust hat, gerne bei uns auf der Homepage anschauen. Mhm. Grundsätzlich ist es so, warum Börse gegenüber zum Beispiel dem OTC-Handel? Mhm. Der wesentliche Vorteil ist auch so wie im Finanzbereich, wenn ich mich mal qualifiziert habe und zugelassen bin, dann habe ich eben die Möglichkeit, meine Gebote einfach einzustellen und habe 70, in unserem Fall 65 gegenüber, die eben dann kaufen oder verkaufen. Nicht? Und damit ist sozusagen die Abnahme meines Stroms oder der Zukauf sehr, sehr wahrscheinlich zu dem Preis, den ich mir auch erwarte. Mhm. Das nennt man eben Liquidität und das ist eben sozusagen die fundamentale Größe einer Börse. Je liquider ich bin, ja, desto eher habe ich Ausführungswahrscheinlichkeit, desto mehr ziehe ich wieder neue Händler an, weil die ja auch alle quasi ausgeführt werden wollen.
Over-the-counter-OTC hast du angesprochen. Wie viel Prozent ungefähr gehen börslich und wie viel OTC habt ihr ein Gefühl dafür?
Ja, das hat sich im Vorjahr völlig verändert durch diese Volatilität und die hohen Strompreise ist der OTC-Markt mehr oder weniger zum Stillstand gekommen, also praktisch auf Null. Er hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt. Ich würde sagen 25% ist OTC mittlerweile, 75% nach wie vor die Börse. Was auch sehr positiv ist, und ich muss ein bisschen Werbung natürlich für die Börse machen, ist das Thema Transparenz. Weil natürlich die Volumina, die Preise publiziert werden und vom OTC-Markt hört man ja in dem Sinn nichts. Gibt es auch keine Zahlen und Daten. Einige Broker haben das, ja, da kann man natürlich auf Brokerplattformen Zahlen zukaufen. Aber so wie auch, dass man es in der Zeitung liest oder bei uns auf der Homepage abrufen kann, das gibt es im OTC-Handel natürlich nicht.
Ja, das kennt man auch bei der Börse von den Dark Pools her und so weiter. Das hat sich auch immer mehr zu regulierten Märkten verschoben, was ich nur gut finden kann. Einen Punkt, den ich gerne ausführlicher mit dir durchgehen möchte, ist etwas, was wir an der Aktienbörse, an der Anleihenbörse, ist, ja, du hast ihn schon aufgeschlagen, bitte.
Ist das Thema Bilanzgruppe, das wolltest du gerne hören.
Bilanzgruppe und dann Regelzonen, solche Sachen.
Ja, ja, also die Bilanzgruppe ist nichts anderes wie ein Konto, wo eben die Strommengen, die gekauft und verkauft werden, auf den jeweiligen Handelsteilnehmer eben gebucht werden. Und eine Bilanzgruppe muss am Ende des Handels immer ausgeglichen sein. Und um das zu sein, muss ich einerseits einmal sehr gut prognostizieren und schauen, dass ich eben das, was ich wirklich produziere, auch dann oder was ich verkaufe, auch wirklich verkaufe. Da gibt es den Bilanzgruppen und die Sekundärregelmärkte, so heißt das richtig. Und wenn ich mich jetzt sozusagen ein bisschen verspekuliert habe in meiner Prognose, dann wird automatisch aus dem Sekundärregelmarkt diese Fehlmenge ausgeglichen. Mhm. Preislich ist das so, wenn ich eben zu viel produziere, dann muss ich in diesen Markt einspeisen und kriege verhältnismäßig weniger Geld dafür. Und umgekehrt, wenn ich aus dem Markt was kaufen muss, ist es teurer. Das heißt also, so ist jeder Handelsteilnehmer angehalten, möglichst genau zu prognostizieren und diesen Sekundärregelmarkt eben nicht zur Spekulation zu verwenden.
Das macht Sinn einfach. Kommen wir noch zu den Regelzonen kurz. Das ist auch etwas, was klassisch, aber für mich dann doch wieder neu.
Regelzonen sind klassische geografische Handelsgebiete. Mhm. In Österreich hat es früher drei gegeben. Das war die aus der Historie heraus Vorarlberg-Tirol und die Verbund-Handelszone. Und die wurden jetzt zusammengelegt und die Verbund APG betreibt auch diese Regelzone. In Deutschland gibt es nach wie vor vier große Regelzonen. Mhm. Das ist der kleine Unterschied. Aber gut, Deutschland ist ja auch jetzt wirtschaftlich gesehen zehnmal so groß wie wir.
Mhm. Und für mich war das trotzdem logisch irgendwie, aber neu. Und APG hast du mehrmals erwähnt. Ich habe einmal Austrian Power Grid gesagt. Brechen wir es noch runter. Was machen die genau?
Die APG ist sowas wie die ASFINAG im Straßenverkehr. Die betreuen das Übertragungsnetz. Und das ist die sogenannte Stromautobahn, wo eben überregional Strom quasi transportiert werden kann. Ist eine sehr, sehr wichtige Funktion. Warum? Weil jetzt durch die erneuerbaren Energieträger zum Beispiel sehr viel Windkraft da hier rund um Wien zum Beispiel steht und der Strom natürlich wegtransportiert werden muss. Und dazu gibt es eben moderne Stromautobahnen, Übertragungsnetze, die dann den Strom zum Beispiel, wenn er jetzt nicht direkt verbraucht werden kann, zu den Pumpspeicherkraftwerken liefert und die pumpen dann mit dem Strom Wasser in ihre Speicher hinauf und speichern somit diese Energie, um sie wiederum, wenn Bedarf ist, abrufen zu können.
Jetzt ist ja die APG immer wieder in den Medien auch und zuletzt oft mit dem Stichwort Blackout. Knall ich da trotzdem kurz hin? Das ist etwas, was die Leute interessiert. Es war vielleicht einmal heißer, als es jetzt ist. Ich hoffe es so. Aber es ist natürlich ein Thema, das man sich anschauen muss. Die Börse ist ja quasi ein Handelsplatz nur. Die APG, das ist ein Fall für die APG natürlich, ne?
Ja, auch, aber natürlich hat das Thema Versorgungssicherheit, das ja quasi dem Blackout entgegensteuern soll, massiv an Wertschätzung gewonnen. Und ich würde sagen, auch bei uns ist es so, dass der Börsenplatz insgesamt mittlerweile für das Thema Versorgungssicherheit genauso wichtig ist wie für die Generierung eines Marktpreises. Warum ist das so? Weil wir eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, sogenannte Liquidität poolen. Ja? Mhm. Und man darf sich das nicht so regional vorstellen, sondern wir haben Handelsteilnehmer aus 13, 14 verschiedenen Ländern. Und wenn ich das jetzt auf das Vorjahr umlege, war es zum Beispiel so, dass neben dem Wetterkapriolen, ja, der Shortage im Wasser, viel zu viel Photovoltaik, mehr als die Hälfte der französischen Kraftwerke.
Shortage im Wasser, Entschuldigung, muss ich übersetzen für die Hörerinnen, heißt zu wenig
Wasser. Zu wenig, es war viel zu wenig, es war viel zu wenig Wasser, wir haben viel zu wenig Erzeugung, 40% weniger Erzeugung aus Wasserkraft gehabt in Österreich. Das heißt also, die Stromhändler haben ja auch die Aufgabe, für das Unternehmen Strom zu beschaffen, wenn man selber zu wenig produziert, wie ich eben auch schon angeführt habe. Und da ist unser Spotmarkt wichtig und da ist Liquidität wichtig, dass man im überregional gut versorgt wird mit Energie. Und beispielsweise in Frankreich waren mehr als die Hälfte der Kraftwerke voriges Jahr zusätzlich zu den Wetterkapriolen vom Netz. Und die waren natürlich sehr, sehr froh, dass es einige Börsenplätze gibt, wo man eben sich eindecken kann. Und so gesehen sind natürlich da Börsen ein wichtiger Punkt.
Und da war die Exa mit der Donau, mit dem Gefälle durchaus ein Punkt, oder was nehme ich
natürlich
an?
Natürlich auch, ja. Aber da geht es natürlich dann nicht nur um erneuerbare Energie, da geht es natürlich dann auch um Gaskraftwerke und um Atomkraftwerke, die halt in Europa gibt und die natürlich auch produzieren. Ja.
Stichwort Erneuerbare. Ich weiß, dass du ein sehr nachhaltig denkender Mensch und auch Business Angel bist. Das kann man dann in der Folge wieder nachhören, auch die ich dich dann verlinken werde zu dir privat. Ökostromprodukte auf der EXA sind ein Thema geworden. Ich habe das auch gelernt und auch da ein paar Worte, was da das Stromangebot und was das für euch heißt.
Na, ausschlaggebend war eine Kritik, die jetzt nicht direkt an uns gerichtet wurde, sondern von den NGOs an die Politik, dass eben Börsen sogenannte Weißwaschmaschinen von Atomstrom seien. Und das hat uns quasi dann zum Denken gegeben.
Hat euch beleidigt.
Naja, beleidigt, ja. Natürlich regt so eine Kritik dann zum Nachdenken an. Und wir haben uns dann überlegt, ein Grünstromprodukt auf den Markt zu bringen, indem wir jene Handelsteilnehmer, die erneuerbare Energie haben, in dem Fall war es die Wasserkraft, eben parallel zum physischen Spothandel ihren Kraftwerkseinsatz bei uns an der EXA publizieren. Und parallel dazu kann man eben zum Strom auch das sogenannte Herkunftszertifikat mithandeln und mitklären. Und damit waren wir die erste Börse in Europa, die ein Grünstromprodukt gehabt hat, wo man also Grünstrom wirklich zertifiziert an der Börse handeln konnte.
Wann war das? Circa?
Oh, wann hat Deutschland den Atomausstieg beschlossen? Das war dann unmittelbar halbes, dreiviertel Jahr nachher. Das muss so 2014, 15 gewesen sein.
Und wie ist die Nachfrage nach diesen Produkten und haben andere Börsen schon nachgezogen?
Naja, wir leben ja in einem großen Transformationsprozess. Anfänglich haben wir das als Nischenprodukt, so wie wir auch bekannt dafür sind, eingeführt. Das war dann ein paar Jahre liquid, hat aber jetzt sehr stark an Liquidität verloren. Warum? Weil im klassischen sogenannten Graustrombereich die erneuerbaren Energieträger so massiv zugenommen haben, dass wir jetzt natürlich, wenn im Sommer vor allem das Wetter schön ist und viel Wind geht, wesentlich mehr erneuerbare Energie schon am Hauptmarkt haben, als theoretisch im Grünstromsegment überhaupt möglich wäre.
Und gibt es da irgendwelche neuen Trends? Ihr habt als erste europäische Börse damit begonnen, ich denke auch weltweit ziemlich weit vorne, wohl, nehme ich an, oder?
Ja, also ich meine, weltweit, die Börsen weltweit sind ganz unterschiedlich gegliedert, haben auch unterschiedlichste Produkte und Dienstleistungen. Aber zum Thema Grünstrom glaube ich schon, dass wir da also Pioniere waren oder Pioniere sind und uns damit auch sehr intensiv auseinandergesetzt haben.
Jetzt ist ja noch ein Punkt, der da dazu passt irgendwie. Wir haben ja an den Wertpapierbörsen einen weltweit vernetzten Handel. Du kannst eine chinesische Aktie kaufen, wenn es da nicht irgendwelche regulatorischen Dinge gibt. Du kannst dich an der Nasdaq eindecken. Und überhaupt, wo sind die Grenzen vom Strommarkt jetzt von den Handelsteilnehmern her? Ist das eine europäische Geschichte oder sind dann auch Amerikaner angeboten? Ich weiß, ihr seid der Prüfung. Aber
du willst mich ein bisschen prüfen.
Ich möchte dich prüfen, aber ich möchte vom Profi hören. Ja.
Naja, im Warenbörsenbereich haben wir natürlich den physischen Stromfluss als einschränkende, sozusagen als Markteinschränkung und die sogenannten Regelzonen. Das heißt, wir bemühen uns auch Handel in anderen Regelzonen durchzuführen, so wie wir das in Deutschland flächendeckend in 4 Regelzonen tun, werden wir das auch im kommenden Jahr ausdehnen auf weitere europäische Länder und sozusagen geografisch expandieren, um unsere Nischenprodukte dann auch in anderen Ländern vorzustellen, einzuführen und hoffentlich mit Leben zu erwecken.
Gut, lieber Jürgen, dann komme ich jetzt schon langsam zu meiner Schlussfrage für diese Folge. Ich durfte ja diese Schulung genießen. Da habt ihr herumgekickt an mich auch als Journalist und gesagt, hey, ich möchte eigentlich teilnehmen, wenn ich kann. Und du hast gesagt, ja, kann man gerne machen. Und nochmal danke dafür. Aber ich glaube, die Journalisten sind jetzt nicht die Hauptzielgruppe. An wen richtet ihr euch mit eurem Schulungsangebot? Wer darf das machen? Und vor allem, wer muss das machen, wenn er welchen Job ausüben will oder sie?
Also fangen wir mal an, wer muss das machen? Das ist jeder, der quasi bei uns am Schirm sitzt. Jeder Kunde muss eben seine Händler bei uns schulen. Mhm. So ist das
entstanden. Bei uns heißt bei den angebundenen Marktteilnehmern.
Ganz genau. Ja. Ja, alle angebundenen Marktteilnehmer müssen ihre Händler bei uns schulen. Ja. Das steht im Gesetz drin.
Auch gescheit so, glaube ich. Ne?
Und das ist auch gescheit so. Jeder soll ja auch wissen, was er wirklich tut und soll sozusagen den Rechtsrahmen und auch den operativen Rahmen kennen, und das Produkt wirklich, das Handelssystem auch wirklich bedienen können. Ne? Das ist schon wichtig. Geht ja auch um sehr viel Geld. Ja, das ist die Pflicht sozusagen. Jetzt kommen wir zur Kür. Wir haben dann, weil wir eben hier sehr viel Know-how rundherum aufgebaut haben, uns überlegt, das auch für die Branche insgesamt anzubieten, weil ja nicht nur die Hardcore-Händler, die am Schirm sitzen, mit dem Handel zu tun haben, sondern es gibt ja ein sogenanntes Mid-Office, es gibt ein Back-Office. Das heißt, es sind die Leute, die den Handel mit vorbereiten, die den Handel mit abwickeln. Und da ist es so, dass sehr oft Leute kommen, die haben eine gute fundierte wirtschaftliche Ausbildung, aber kennen die Technik nicht dahinter. Und das ist einerseits ein Thema, dass wir eben dann erklären, wie funktioniert das Bilanzgruppenmodell, wie funktioniert das Übertragungsnetz etc. Und umgekehrt ist es so, dass die Techniker, die in diesem Bereich sitzen, der Netztechnik beispielsweise, in der Warte bei der APG, wie wir schon gesagt haben, auch im Verteilnetz bei den Landesversorgern, die interessiert natürlich oft sehr stark das kaufmännische Thema. Wie funktioniert jetzt Handel wirklich? Wie gebe ich einen Order ein? Wie werde ich ausgeführt etc., wie kann ich eine Handelsstrategie entwickeln. Und das haben wir zusammengefasst in ein umfangreiches Schulungskonzept, das wir natürlich auch laufend weiterentwickeln mit neuen Themen. Jetzt, also Sie, wenn es darum geht, den Gasmarkt zu ökologisieren zum Beispiel, haben wir Thema, Stichwort Wasserstoff etc. Also wir sind da schon zum Teil dann sehr speziell, aber bieten sozusagen einen guten Querschnitt für die gesamte Energiewirtschaft an und haben uns da einen USP erarbeitet mit unseren Schulungen.
Und ich war wirklich sehr, sehr positiv angetan und ich kann es auch hier nochmal sagen, wir haben ja auch gebrainstormt im Anschluss an meine Schulung ein bisschen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann etwas in Richtung Investor Relations Abteilungen machen. Es schadet da nicht, eine Schnuppersache für ein, zwei Tage mal zu machen bei der EXA mit eurem Schulungsteam. Und da werden wir vielleicht eine gestrippte Variante ohne Prüfung vielleicht gemeinsam anbieten.
Ja, ich meine, das Thema ESG, Reporting wird für große Unternehmen immer wichtiger. Und dementsprechend muss man auch wissen, wo der Strom herkommt, was das für einen CO2-Impact letztlich für mein Unternehmen bedeutet. Und so gesehen, ja, gibt es da natürlich gewisse Wechselwirkungen auch zu unserem Schulungsprogramm.
Und da wird es einen Call to Action von mir dann in den nächsten Wochen mal B2B geben. Wunderbar, Jürgen. Das heißt, we stay tuned auf jeden Fall. Also für mich war es ein Deep Dive in den Markt, den ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Ich sage mal, danke, dass du da warst und auch den Hörerinnen und Hörern dieser Serie 30x30 Finanzwissen pur in diesen 30 Minuten einen Einblick gegeben hast und ein Tschüss einmal und danke, dass du da warst.
Ja, ja, vielen Dank dir, Christian, und auch an die Hörer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir jedenfalls und freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Ich mich auch. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge 26. Ich habe mich bei den Supportern von 30x30 Finanzwissen pur herzlich zu bedanken. Das sind Unica, Dadat, die Rosinger Group, Immofinanz, Do & Co, Adico Bank, VHS, ÖPNZ Finanzlehrgänge, die EXA, mit der wir heute die Sonderfolge gemacht haben, und die FH St. Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und das Neoslab. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananjan aufgenommen. Bewertungen bei Apple und Spotify machen mir Freude. Es müssen ja keine 5 Sterne sein, jede Bewertung hilft. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Thank God It's Monday bei 30x30 Finanzwissen pur. Das Thema werden Investmentfonds sein.